Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit.
Das 100. Zeitgespräch machen wir in Form einer Veranstaltung.
Ein herzliches Willkommen. Herzlich willkommen. Das ist mein neuester Trick. Ich lasse Sie so lange warten, dass Sie aus Erleichterung applaudieren, dass es endlich losgeht. Tatsache ist, es ist ein wirklich überwältigender Anblick um diese Uhrzeit, an einem Wochentag. Ich habe das Gefühl, die halbe Republik hier im Saal, ganz viele Freundinnen und Freunde unseres Landes, und das gelingt offensichtlich einem Mann, nämlich Gerhard Schmidt, der heute hier zum 100. Zeitgespräch einlädt. Mein Name ist Sonja Kato und ich darf Sie durch den Abend begleiten. Es ist ein abwechslungsreicher, daher auch hoffentlich kurzweiliger Abend, an dem sich Videos, die einen kurzen Durchblick geben, die manchmal aber auch innehalten bei ganz besonderen Zeitgesprächen, Gästen, die leider nicht mehr unter uns sind. Wir haben eine großartige, eine außergewöhnliche musikalische Begleitung durch Ausnahmetalent Alma Deutscher am Klavier. Herzlich willkommen. Also es ist ein Abend der höchsten Güteklasse. Es ist aber auch ein Abend, der angesichts der Tatsache, dass Sie alle Ehrengäste sind und weitgehend protokollarisch so hochrangig sind, dass wenn ich eine namentliche Begrüßung vornehmen müsste, wir vermutlich noch morgen hier wären, dass wir uns mit den Gastgebenden zu einem Zwischenweg entschieden haben. Ich darf daher unser aller Bundespräsidenten außer Dienst, als ehemals ranghöchsten Bürger unseres Landes, für alle Würden- und AmtsträgerInnen, alle Funktionärinnen und Funktionäre und RepräsentantInnen des öffentlichen Lebens, die heute zahlreichst bei uns sind, begrüßen. Herzlich willkommen Dr. Heinz Fischer an der Seite. Margit Fischer, schön, dass du hier bist. Danke, Margit, auch für dein Kommen. Unsere zahlreichen internationalen Gäste, unsere ausländischen Freundinnen und Freunde sowie VertreterInnen anderer Entitäten, die dürfen wir in einem Namen mit begrüßen, wenn wir den langjährigen Außenminister Luxemburgs und, wie ich sagen darf, großen Freund Österreichs in unserer Mitte begrüßen. Herzlich willkommen, Jean Asselborn. Und für alle anwesenden Wienerinnen und Wiener, alle Kulturschaffenden, alle WeltenbürgerInnen und vor allem alle Freunde unserer geliebten Heimatstadt dürfen wir ihn begrüßen. Ein herzliches Willkommen, Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Ich habe schon angekündigt, wir werden Ihnen Videos heute Abend zeigen, naheliegend bei einer Produktion wie den Zeitgesprächen. Und ich darf jetzt zum Einstieg an die Regie geben und eben bitten, dieses erste ganz besondere Video zu zeigen, das sich zwei ganz besonders großen ÖsterreicherInnen widmet, die leider nicht mehr unter uns sind, nämlich Käthe Sasso und Hugo Portisch. Film ab.
Ja. Weil ich aufgezeigt habe und gefragt habe, wo sind unsere jüdischen Freundinnen, Mitschülerinnen, und habe die Namen aufgezählt, fleißig, Litzi, und habe die drei Namen gesagt und sie hat mich angeschrien, jüdische Fratzen haben in unserer Klasse keinen Platz.
Es ist ganz leicht passiert. Meine Eltern waren beide Antifaschisten und haben natürlich auch im damaligen Österreich manches nicht so gefunden, wie sie es gerne gehabt hätten. Und ich bin damit aufgewachsen. Ich habe im 10. Bezirk, wo wir die Wohnung gehabt haben, habe ich zum Beispiel den Februar 34 vor mir, wenn ich brauche die Augen gar nicht zumachen. Mhm. Und 40 musste mein Vater in der Nazizeit einrücken. Mhm. Und da hat seine politische Tätigkeit, die politische Tätigkeit war ihn helfen wollen. Menschlichkeit war das wichtigste Wort. Mhm. Dass man den Frauen, wo Männer bereits verhaftet waren und so weiter, geholfen hat, Mut gemacht hat, bis sie Geld und ein paar Marken geschenkt hat.
Ja? Meine ersten Berührungen mit Ihnen war die Berichterstattung über den Prager Frühling 1968. Und dann erinnere ich mich doch, dass ich als Neunjähriger die ganze Nacht aufbleiben durfte, um die Übertragungen zur Mondlandung 1969 mitverfolgen durfte. Und da waren Sie, glaube ich, die ganze Nacht omnipräsent.
Oh ja, natürlich, du musst wieder dabei sein. Das war die Geschichte der Menschheit, zum ersten Mal Menschen auf den Mond zu haben. Ja. Da haben wir natürlich gewartet, bis die gelandet waren, bis sie ausgestiegen waren und geschaut haben, dass sie wieder zurückkommen können. Das war ja der Trick an der ganzen Geschichte, weshalb das die Amerikaner zustande gebracht haben und die Russen nicht. Die Sowjets waren ja im Weltraum zunächst führend mit dem Sputnik und so, aber das haben sie nicht, diese tolle Technik, Technologie, dass man dort landen kann mit einem kleinen Fahrzeug auf dem Mond und von dort wieder starten kann bis wieder zurück zur Erde. Das haben die Amerikaner gelöst, theoretisch, und das hat in der Praxis dann auch vollkommen so funktioniert. Und bald war ein Ergebnis der Weltpolitik, also der Auseinandersetzung vor allem zwischen der Sowjetunion und Amerika. Und das hat sich einen Kalten Krieg sogar verfestigt. Also auch im Kalten Krieg war, wer beherrscht mit seiner Ideologie und seinen Fähigkeiten welchen Teil der Welt? Und die Sowjetunion hat halt dort, wo sie Einfluss nehmen konnte, Einfluss genommen und hat dort ihre Mauern errichtet, ihren eisernen Vorhang. Und östlich des Eisernen Vorhangs war die Sowjetunion und westlich des Eisernen Vorhangs war der Westen. Der Westen, angeführt militärisch und auch weitgehend politisch von den Amerikanern. Solidarisch zu sein, tolerant zu sein und sich gegenüber den Nachbarn eben solidarisch und tolerant zu benehmen. Die nicht schauen, wo liegt mein Vorteil, was kann ich und wo kann ich es vermeiden, für andere auch was zu tun. Das ist ganz falsch. Europa erfordert eine solidarische, gemeinschaftliche Lösung aller Probleme, die sich Europa bieten. Und an diesen Problemen müssen alle solidarisch teilnehmen. Und das ist die einzige Forderung, die man an alle Mitglieder der Europäischen Union nach wie vor stellen muss.
Dem ist nichts hinzuzufügen, außer ein Danke einmal mehr und eine Bitte jetzt an Gerhard Schmidt, zu mir auf die Bühne zu kommen. Ein herzliches Willkommen dir bei deinem 100. Folgengeburtstag. Initiator, Spiritus Rector der Zeitgespräche, und man hat ja jetzt schon sehr eindrucksvoll gesehen, damit auch jemand, der Zeitgeschichte dokumentiert und uns auch mitnimmt in ja eine Thematik, die aktueller wahrscheinlich auch gar nicht sein könnte, die wir brauchen, wenn es darum geht, auch Demokratie zu erhalten, Demokratie auszubauen. Was war trotzdem der Impuls für dich, der Initial für diese Idee, Zeitgespräche zu führen?
Danke. Danke, liebe Sonja. Wir haben jetzt einmal das hundertste Zeitgespräch machen wir in Form einer Veranstaltung. Das ist einmal danke allen, die gekommen sind. Auch unseren Spitzenpolitikern, die heute unter uns sind, die auch die Sendung oder die Veranstaltungsreihe bereichert haben. Wir werden das in einigen Tagen dann auch als Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Und heute haben wir das 99. Zeitgespräch freigeschalten und da habe ich einen besonderen Lauser interviewt, den Matthias Eulerolle. Der hat gesagt, es ist eine große Ehre, das 99. Zeitgespräch zu führen. Wer weiß, wer da alle zum 100. kommt, ja? So, das ist, die Rechnung ist soweit ganz wunderbar aufgegangen und wir freuen uns über das 99. und heute über das 100. ganz besonders. Das, was wir jetzt gesehen haben, die zwei kurzen Ausschnitte von Käthe Sasso und Hugo Portisch, waren zwei wirklich sehr, sehr berührende Momente bei den Zeitgesprächen. Käthe Sasso, mit der wir seit vielen Jahren sehr verbunden waren, war auch in ihrer allerletzten Lebensphase noch einmal sozusagen ein Rückblick auf ihr Leben, ihre Lebenserinnerungen. Und Hugo Portisch ist schon in einem sehr gebrechlichen Zustand hier in die Orania hergekommen und das für mich wirklich beeindruckende, und das wird auch eine bleibende Erinnerung sein, war in dem Moment, wo der Portisch dort gesessen ist und die Frage zum Beispiel über Amerika oder über Europa gegangen ist, hat der plötzlich unglaubliche Energien entfaltet. Ja, wie ist dazu gekommen? Die Geschichte ist eine relativ einfache. Wir haben 2020 überlegt, eine Veranstaltungsreihe zu machen, wo wir versuchen, Menschen einzuladen, die so mit uns über den Tellerrand der Politik hinausschauen und wo es auch darum geht, und das heute auch prinzipiell in der Politik für extrem wichtig, dass man sich auch gut austauscht und vernetzt mit Personen aus dem kulturellen, aus dem künstlerischen Bereich, aus dem Sport, aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft, aus den Medien, aber auch aus den Religionsgemeinschaften. Und das wollten wir in Form von ganz profanen Veranstaltungen durchführen. Dann kam Corona. Und mein lieber Freund Alexander Rinnerhofer, der sich da ganz bescheiden im Hintergrund aufhält, der hat dann gesagt, dann probieren wir das einmal mit einer Sendung, die wir dann doch ganz einfach über Facebook, Instagram war noch kein Thema, das man über Facebook dann rausspült. Und das war in der Corona-Zeit und daher war der erste Gast der Zeitgespräche der Präsident der Ärztekammer, Tommy Seckerisch. Herzlich willkommen bei uns, ja? Heute, und dazu darf ich dich herzlich gratulieren, Ehrenpräsident der Ärztekammer, ja? Wir haben gleich das Thema und plötzlich sagen die Freundinnen, Freunde, die es da mitorganisiert haben, wir sind ein Lowest Budget Projekt, das ist viel Idealismus, der da dahinter steckt, und die sagen, das sind 40.000, 50.000 Aufrufe, Zugriffe auf Facebook gewesen. Das schaut ganz, ganz toll aus. Und dann haben wir gesagt, na, machen wir weiter. Und dann war der Franz Franitzky bei uns und dann ist das so weitergegangen, Bürgermeister gekommen ist und so weiter. Also das war Bundespräsident der Jean Asselborn aus Luxemburg einmal da war und so weiter. Aber viele tolle Leute auch aus dem Bereich, wir sehen es ja da immer wieder so laufend eingespielt, aus dem Bereich der Theaterwelt, aus dem Bereich des Sports. Wir haben heute die Boxweltmeisterin bei uns. Ja. Also es ist ein ganz buntes Potpourri. Und das nicht, ich habe immer versucht, dass das nicht trivial wird, sondern dass wir wirklich sozusagen zeigen, wo gibt's die Schnittmengen mit der Politik und wie können wir ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen.
Also das Wort trivial würde mir zu nichts einfallen, was du tun würdest, daher sicher auch nicht hier. Wenn ich dich jetzt frage, wie schaut die Zukunft aus, dann wirst du mir antworten, du freust dich schon auf die 101. Folge. Aber gibt es auch einen neuen Twist, wie man jetzt so schön neudeutsch sagt, den du dem Format geben möchtest jetzt für die nächsten 100 Folgen?
Ja, wir trainieren demnächst. Wir haben schon einen Trainingstermin vereinbart. Wir trainieren noch ein paar Änderungen jetzt sozusagen auch. Aber da gibt es andere Spezialisten, die das besser können. Wir haben einmal eine Sendung gemacht, die haben wir 180 Grad umgekehrt gemacht. Mein lieber Freund und Chef und Präsident Kurt Scholz hat das damals gemacht. Herzlich willkommen, Kurt. Und er hat mich interviewt. Ich glaube, das war zur 50. Ja. Und das war, also ob spannend war, müssen die Zuschauer beurteilen. Was ich gesagt habe, was du gesagt hast, jedenfalls war schwer in Ordnung. Vielen Dank.
Ja. Herzlichen Dank, Gerhard Schmidt. Ja. Danke vielmals und Happy Birthday zur 100. Folge. Danke, dass du uns dieses wunderbare Format geschenkt hast. Ja, wir sehen, dass wir Wiener nicht nur erfinderisch sind, auch ein Virus kann Bildungsbewegte nicht daran hindern, die Botschaft in die Welt zu schicken. Und wir sehen auch, dass daraus oft die schönsten und erfolgreichsten und langjährigsten Projekte entstehen. Herzlichen Dank nochmals, Gerhard Schmidt. Bevor wir jetzt in den musikalischen Genuss der Darbietung von Ausnahmetalent Alma Deutscher kommen, die als Pianistin, Komponistin, als Violinistin, selbst Sängerin reüssieren kann, über das absolute Gehör verfügt und ich könnte den Rest des Abends verbringen, Ihnen über diese Künstlerin vorzuschwärmen, möchte ich Sie einladen, kurz zu mir auf die Bühne zu kommen. Ein herzliches Willkommen. Ich oute ungern das Alter meiner Gesprächspartner, das ist reiner Selbstschutz. In diesem Fall kann ich es aber dazu sagen, du bist 19, ja, Sickerwitz, aber 19 Jahre alt und nicht nur schon blickst auf eine Karriere zurück, die außergewöhnlich sucht und outstanding ist, also kaum Vergleichbares kennt. Es gibt auch kaum ein Feld, in dem du musikalisch nicht vertraut und zur Höchstleistung fähig bist. Was ist deine Motivation, zum Beispiel auch fürs Komponieren oder auch für den Fokus, den du dann auf bestimmte Aspekte deines Schaffens legst?
Für mich ist, glaube ich, das Komponieren am wichtigsten. Das ist ein Teil von mir und ich komme auch immer wieder Melodien, auch wenn ich nicht einmal an Musik denke, auch wenn ich manchmal in der U-Bahn sitze oder gerade spazieren gehe. Also Komponieren ist für mich wirklich das Wichtigste. Und ich dirigiere auch jetzt immer mehr und mehr auch meine Musik, aber hoffentlich dann auch generell Repertoire. Ich war jetzt 2 Monate in Amerika und habe dort Zauberflöte dirigiert. Und ich werde auch nächstes Jahr mein Dirigierstudium in der MDW abschließen. Also das geht sehr gut zusammen eigentlich, das Dirigieren und Komponieren. Vor allem, wenn man die eigene Musik dirigiert.
Ja. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht? Alma, ich danke sehr und darf dich zum Klavier bitten und du gibst uns eben auch noch eine kurze Werkeinführung, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob es Ton dort gibt, sonst bitte nimm das Mikrofon mit dir. Alma Deutscher.
Ich werde eine Fantasie von mir spielen. Ich habe mir vorgestellt, dass am Anfang das einen goldenen Strand und das blaue, glitzernde Meer im Süden und dann eine Reise in die schneebedeckten Berge.
Thank you.
Dank. Danke vielmals. Alma Deutscher, das war eine Wohltat in jeder Hinsicht. Danke vielmals. Ich freue mich jetzt, einen ganz besonderen Österreicher zu mir auf die Bühne zu bitten, Bundespräsident außer Dienst. Bundespräsident der Herzen. Dr. Heinz Fischer, bitteschön. Lieber Heinz, wenn wir dem Motto, was es jetzt für Demokratie braucht, das sozusagen ja auch über dieser heutigen Veranstaltung steht, also Demokratie gestalten und auch erhalten, in einer Woche, in der du nicht nur mit anderen, die hier im Raum sind, der Republiksgründung schon gedacht hast, sondern ganz generell Demokratie momentan in aller Munde ist, sei es aufgrund der Wahlen in den USA oder auch lokal aufgrund der Regierungsverhandlungen, die tagtäglich laufen. Was würdest du sagen, was es jetzt und vor allem braucht, um Demokratie zu sichern?
Also ich möchte einfach laut nachdenken. Und wenn ich über Demokratie nachdenke, dann bin ich überzeugt, dass in der Natur des Menschen einerseits ein Element vorhanden ist, das Macht akkumulieren will, weil der Mensch glaubt, er ist sicherer, wenn er mehr Macht hat. Das ist eine sehr natürliche Eigenschaft. Umgekehrt will aber der Mensch die Macht anderer begrenzen und nicht erdulden. Und aus diesem Gegensatz von Streben nach Macht und Begrenzung der Macht entsteht die Frage, in welcher Form des Zusammenlebens ist das am besten garantiert oder zumindest am besten eine Annäherung möglich. Und da ist schon die Demokratie das Resultat von jahrhundertelangen Erfahrungen. Man hat sich ja auch schon in der Antike mit der Demokratie beschäftigt. Es sind dann Phasen gekommen, wo die Akkumulation der Macht, nämlich der kirchlichen Macht und der weltlichen Macht, wenn ich an die Macht der Päpste zum Beispiel denke, wo das eine große Rolle gespielt hat, und seit der Zeit der Aufklärung ist wieder das Prinzip der Demokratie im Vormarsch. Aber nicht unbestritten und nicht ungefährdet, sondern einerseits hat es noch nie eine Diktatur gegeben, die nicht ein Ablaufdatum hatte. Jede Diktatur ist früher oder später, vielleicht erst nach Generationen, zusammengebrochen. Aber auch die Demokratie hat keine eiserne Bestandsgarantie. Auch die Demokratie steht immer vor Herausforderungen. Und ich glaube, dass wir auch jetzt, so wie immer über die Jahrhunderte zurückgesehen, uns nicht einfach niederlassen können und wie der Drache Fafner auf den Besitz stolz sein und sich umsonst nichts kümmern, sondern dass die Demokratie immer herausgefordert ist. Und wenn wir jetzt die Gegenwart näher betrachten, wir haben momentan besonders starke Herausforderungen an die Demokratie. Die Führungsrolle der Vereinigten Staaten global gesehen wird teilweise herausgefordert, in Frage gestellt. Die ökonomische Situation ist nicht so, wie wir uns das wünschen. Wir haben Krieg in Europa, was eine schwere Hürde oder eine schwere Bürde ist. Und was die Demokratie braucht, ist Menschen, die das Bekenntnis zum Frieden ernst nehmen. Ich bleibe auch in Zeiten, wo es den Krieg zwischen Russland und der Ukraine gibt, leider dabei, dass dennoch Friede angestrebt werden muss und dass das Anstreben eines Friedens vorrangig ist gegenüber anderen Überlegungen. Und ich glaube auch, dass bei der Lösung wirtschaftlicher Probleme der Grundsatz der Gerechtigkeit und der Verteilungsgerechtigkeit ein wichtiger ist. Der ökonomische Egoismus ist auch gefährlich. Und ich glaube drittens, dass wir dem Nationalismus Grenzen setzen müssen, diesem Gefühl, wir sind die Besseren, wie uns sind Dinge erlaubt, die anderen nicht erlaubt sind. Wir sind eine dominierende Gruppe, früher war es eine Rasse, eine dominierende Schichte. Das sind die ganz großen Herausforderungen an die Demokratie, die wir heute haben.
Herzlichen Dank, Heinz Fischer, in einem Tempel der Volksbildung, ein Kurzvortrag zum Thema Demokratie. Wer könnte das außer dir? Wir sind heute hier auch, um diese 100. Folge sozusagen gemeinsam zu begehen von Zeitgesprächen. Ich gehe davon aus, dass auch in deinem Leben Gespräche mit Menschen immer sehr wichtig waren, um auch den eigenen Standort zu überprüfen oder auch vielleicht das nächste Vorhaben abzuklären. Wie wichtig sind aber solche Gespräche geradezu als Dokumente? Also müssen wir nicht doppelt Corona in diesem Fall dankbar sein, dass es eben keine reinen Live-Veranstaltungen waren, sondern dass wir diese Folgen jetzt auch alle haben und künftig noch mehr und da auch so eine Art Bibliothek haben, also eine Videothek in diesem Fall. Wie wichtig ist es für dich, dass wir auch auf die Stimmen hören, vielleicht von Menschen, die nicht mehr hier sind oder die ganze Bandbreite eben?
Also dazu fällt mir viel ein, ganz kurz gesagt. Erstens einmal, ich sehe auch Geistliche hier, die den Spruch kennen werden, den unser Religionsprofessor immer verwendet hat, Gott schreibt gerade auch auf krummen Zeilen. Und die Tatsache, dass Corona dazu etwas beitragt, dass wir da jetzt sitzen und uns erfreuen können an einer Gedankenerde, an einer Gedankenernte, wollte ich sagen. Das ist so ein Beispiel, dass aus relativ harmlosen Bemühungen etwas sehr Schönes, sehr Großes entstehen kann. Und dann war noch ein zweiter Teil in deiner Frage.
Die Frage war eben, wie wichtig das auch für dich ist, auf Gespräche, dass wir auf Gespräche zurückgreifen können, jetzt wo sie dokumentiert sind.
Wenn ich ein Rekordergerät in meiner Brusttasche oder irgendwo hätte, die alle meine Gespräche aufzeichnet, auch die mit meiner Frau zum Beispiel, dann würdet ihr staunen, wie oft da zum Beispiel der Name Kreisky vorkommt und wie viel wir alle von jemanden wie Bruno Kreisky gelernt haben oder von der Rosa Jochmann oder von der Fini Moore oder vom Tony Benja und von unseren Professoren in der Schule, von unseren Freunden. Also die menschliche Natur und der Mensch ist nur komplett als soziales Wesen, wenn er Gedanken austauscht, wenn er Meinungen überprüft, wenn er Try and Error anwendet. Und daher denke ich mir immer, wenn wieder ein neues Booklet kommt vom Gerhard in erstaunlicher Frequenz, das ist gut, diese Gespräche nicht nur zu führen von Angesicht zu Angesicht, sondern sie auch aufzuzeichnen und mittels einer großartigen menschlichen Kunst, nämlich des Lebens, des Lesens und des Schreibens, sich damit auseinanderzusetzen. Danke, Gerhard, und danke auch dir, weil ich habe die Redezeit sicher
das
schon überschritten.
Das macht überhaupt nichts, Heinz. Für dich gibt es keine Redezeitbegrenzung. Heinz Fischer. Herzlichen Dank und ja, Gerhard Lob von höchster Stelle. Wir haben versucht, für den heutigen Abend aus der Vielzahl von Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, und viele sind ja hier, mit denen Gerhard die letzten 99 Gespräche führen konnte, Ausschnitte zusammenzufassen, und wir haben versucht, sie zu clustern, wie man das so schön sagt. Jetzt kommt ein Video, das einen Querschnitt, wirklich keine komplette Wiedergabe, und die Auswahl erfolgte auch nicht nach Kriterien des Beliebtheitsgrades oder des Erfolges der Serie, sondern damit verschiedenste Disziplinen zu Wort kommen, und zwar die Gespräche aus dem Bereich Wissenschaft, aus dem Kultur- und Sportbereich, aus Medien und auch Religion. Ich darf an die Regie geben und bitten, das zweite Video abzuspielen.
Ich liebe Musik. Das heißt, ich lebe und liebe Musik. I just feel good making music.
Ich habe viel über Mozart gelesen und habe mir dann oft gedacht, da gibt es sehr viel musikwissenschaftliche Werke, da gibt es ganz lange Biografien, aber eine Geschichte über Mozart so zu erzählen, dass sie vielleicht auch junge Menschen, dass sie vielleicht auch meine Tochter anspricht.
Das sind Sätze gewesen, irgendwelche Sätze.
Ja.
Wie, weiß ich nicht, Merkel fliegt nach Südamerika.
Ja.
Und isst dort Bananen zum Beispiel. Also Sätze, die völlig blödsinnig sind.
Ich habe an meiner Dissertation gearbeitet über die Bedeutung der stillen Rücklagen im internationalen Bankenvergleich. Seitdem lege ich auch kein Geld an.
Unmögliche oder Visionen sehen zu können, oder Dinge, die es einfach noch nicht gibt, das ist eigentlich die Kunst. Also so weit.
Mein Name ist Roman Gregory und ich hatte das Vergnügen, mit dem lieben Gerhard Schmidt ein Zeitgespräch zu führen. Ich kann Ihnen das nur ans Herz legen und sehr empfehlen. Schauen Sie sich das an.
Wissen Sie, was heute ist? Heute ist Sonntag, der Herr Dr. Ruth, ja? Und der Trotzki, wie er halt so ist, sagt, und was ist, wenn am Sonntag die Revolution ausbricht? Und der Austerlitz darauf, wir sind in Österreich. Hier bricht am Sonntag keine Revolution aus.
Die Corona-Krise, wie würdest du die aktuelle wirtschaftliche Lage so mit einer Überschrift bewerten?
Puh. ja, puh ist wahrscheinlich das Relevanteste. Ja. Also gerade.
Beispiele sind grenzenlose Opportunisten und Menschen mit dem schlechtesten Charakter auf der ganzen Welt. Noch
ich bin
mehr
ein Vertriebsmensch. Das ist meine Leidenschaft. Das mache ich gerne. Und mein Nachname ist auch Ceylan. Das ist übersetzt Gazelle. Ja.
Und dann kam eines Tages die Frau Wranitzki. Und die sagte, wir waren am Heurigen, und sie sagt, Harald, was machst du? Und ich sagte, eigentlich nichts, ich warte auf jemanden, der mich engagiert.
Es ist ein Kampfsport, das heißt, es geht darum, dass sich zwei Leute messen.
Mhm.
Und es ist auch nicht ungefährlich. Das Gute ist aber, wir sind bereit dafür, dass wir angegriffen werden. Das heißt, wir haben eine bewusste Verteidigung.
Ja. Wir brauchen eine Schule, wir brauchen ein ganzes Bildungssystem, das Menschen bestärkt, zur Teilhabe ermuntert. Da sind wir durchaus auch in einem ganz ganz aktuellen, auch wieder politischen Feld. Aber es geht mir darum, dass wir glückliche und starke Menschen brauchen und dass alleine dadurch die Wahrscheinlichkeit sehr groß wird, dass wir ein Miteinander lernen, dass wir uns mehr oder weniger in der Mitte aufhalten, dass wir nicht so sehr in die Extreme.
Diese analoge Begegnung von Menschen, die zum selben Zeitpunkt genau dasselbe wollen wie ich, nämlich zum Beispiel Englisch lernen. Ja? Und das ist großartig. Und da gibt es keine andere Einrichtung in dieser Stadt und auf der ganzen Welt, die das ermöglicht.
Und auf einmal sagt eine Dame zu einem Herrn, der neben ihr steht, Herrn, entschuldigen Sie, drucken Sie noch da nicht so zu, weil er spürt mir alles da unten. Nicht?
Ja.
Und der sagt, entschuldigen Sie bitte, gnädige Frau, was Sie da spüren, ist eine Rolle Hartgeld. Wir haben heute Lohnauszahlung gehabt und der Chef hat nicht so viel Papiergeld gehabt, sagt sie ja so.
Kanzlerin, als ich 4 war, glaube ich, dann habe ich das Wiegenlied von Richard Strauss gehört. Und da, ich habe es so geliebt und ich war so fasziniert. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin zu meinen Eltern gegangen und habe sie gefragt, wie kann Musik so schön sein?
Guten Tag, meine Damen und Herren, mein Name ist Herbert Föttinger. Ich bin Direktor des Theaters in der Josefstadt in Wien und ich bin hier zu Gast bei der Kulturstadträtin von Wien, Veronika Kaub-Hasler, und freue mich auf ein aufregendes Gespräch.
Ja, da hat er geflunkert. Da hat er geflunkert, der Paulus Manka. Ich freue mich jetzt, zwei ganz besondere Frauen, die eben bereits zu Gast waren, bei den Zeitgesprächen auf die Bühne zu bitten, quasi auch als Repräsentantinnen dieses großen Themenfeldes von Wissenschaft, Kultur, Sport, Medien, und davon einen Riesenapplaus ersuchen für die Künstlerin Sabine Wiedenhofer und Boxweltmeisterin Michaela Kotaskova. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich darf in der Mitte bleiben und Frau Kotaskova, darf ich Sie vielleicht auf meine linke Seite bitten? Ich fühle mich sehr sicher in Ihrer Nähe und bin begeistert, erstens, dass Gerhard Schmidt auch bei seinen Gesprächen nicht nur immer darauf geachtet hat, dass möglichst vielfältige Themenauswahl stattfindet, sondern natürlich auch Frauen, die Expertinnen in ihrem Fach sind, zu Wort kommen und porträtiert werden. Sabine Wittenhofer, man kennt sie als eine der großen zeitgenössischen Repräsentantinnen heimischer Kunst. Sie sind in Venedig ausgestellt gewesen. Sie haben eine große Sammlergemeinde mittlerweile. Was ist sozusagen Ihr Initial gewesen für Kunst und was ist das, was Sie, um den Bogen dann auch vielleicht hier rüber zu spannen, auch als einen gesellschaftspolitischen Beitrag an Ihrer Arbeit sehen?
Schönen guten Abend. Zuallererst möchte ich dem Gerhard Schmidt danken für dieses wunderbare Format, das du da geschaffen hast. Das ist sensationell und ich kenne es aus keinem anderen Land übrigens. Das ist echt toll. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und freue mich auch die Michaela, die ich aus einer komplett anderen Ecke kenne, weil wir haben uns vor Jahren im Bounce im Boxstudio kennengelernt.
Da kriegt Ecke eine besondere Bedeutung, aber nein, sie haben nicht gegeneinander gekämpft.
Nein, nur trainiert. Kunst ist, glaube ich, ein Ventil, das man hat oder nicht hat. Ich glaube, man hat ein bisschen die Narrenfreiheit auf dem Sektor, Kunstsektor sozusagen. Man kann immer den Kasperl rausziehen und es wird einem trotzdem niemand Böses sein. Man kann aber auch die Finger in Wunden legen, politisch und gesellschaftskritisch aufzeigen, ohne dass jemand böse wird. Biennale ist sowas wie, um da auf den Sport auch umzuleiten, etwas wie die Olympiade in unserer Welt. Und ich durfte heuer dabei sein. Mein Werk wurde ausgewählt. Da geht es nicht um die Person, da geht es immer nur um das Werk. Foreigners Everywhere war das Thema bei der diesjährigen Biennale di Venezia. Ich habe ein Werk erschaffen, das heißt So Sorry, Alea Jagda Est. Und So Sorry bezieht sich natürlich auf die Gegebenheit, nicht österreichisch, nicht italienisch, sondern die weltweite, der Status quo unserer Gesellschaft. Das heißt nicht, der Würfel ist gefallen, sondern der Würfel ist geworfen. Und das ist natürlich ein Innehalten. Es ist ein Mensch ärger dich nicht Spiel aus Murano-Glasfiguren, das, wo ich sehr froh sein darf, dass es jetzt in Wien eigentlich das endgültige Zuhause fand im Rudolfinerhaus beim Dr. Georg Semmler. Da freue ich mich sehr. Und also für Sie alles sichtbar gemacht. Es geht darum, einfach ganz banal, wie spielen wir das Leben und wie kicken wir uns raus? Wie sind wir miteinander? Wie sehen wir den globalen Status quo, wo uns doch schon in der Symbolik des Kunstwerks das Wasser bis zum Hals steht?
Ja. Auch das eine Brücke zu Venedig, aber jedenfalls nochmals Kompliment und auch ein Riesenkompliment für Österreich, dass Ihr Beitrag ausgewählt wurde. Wenn wir davon ausgehen, dass Würfel geworfen werden, das setzt ja voraus, dass sie fallen, dann kann man sich nicht immer aussuchen, wo sie dann hinfallen, aber sie haben ganz zweifellos ein besonderes Geschenk mitbekommen, ein Talent für einen Sport, den sie an die Weltklasse, an die Spitze geführt hat und sie haben das aus Österreich herausgemacht und dafür ein riesen Dankeschön, dass sie uns auch diesen Stolz und diese Freude gebracht haben, Frau Kotaskova. Was würden Sie sagen, ist das für Sie Wichtige an Ihrem Sport und was ist auch die Botschaft, die Sie vielleicht besonders Frauen vermitteln möchten. Bitte Mikrofon 3 freischalten, sonst gebe ich gern meins weiter. Ich glaube, es muss. Lassen wir es, ich gebe meins weiter.
Danke. Ja, jetzt funktioniert es. Schönen Abend, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, vor so einem Publikum auch meinen kleinen Beitrag zu leisten. Zu deiner Frage, Entschuldigung, zu Ihrer Frage. Ja, also für mich war Sport auf jeden Fall lebensverändernd. Ich bin nach Wien gekommen zum Studium und gleich am ersten Tag wollte ich mich schnell ein bisschen sozialisieren in dieser Großstadt. Und mein Weg ist in einen Boxverein gegangen, bei uns im 16. Bezirk, weil wo man sonst Leute kennenlernt als beim Sport, ganz schnell und einen Kontaktsport, wo man mit Leuten tatsächlich in eine Kooperation gehen muss und eigentlich wurde aus einem halben Jahr, das war eigentlich nur ein Auslandssemester für mich in Wien, mittlerweile das 9. Jahr habe ich jetzt, 10. Jahr angefangen in Wien, genau. Also es ist auf jeden Fall grundsätzlich Sport, nicht nur das Boxen, sondern allgemein Sport, ein super Mittel, zum Leute kennenzulernen, Leute aus verschiedensten Altersgruppen, Berufsgruppen, verschiedener Geschlechter zu verbinden, weil wir eigentlich in der Trainingshalle wirklich alle gleich sind, alle aufeinander Rücksicht nehmen. Es ist eine Sache des Respekts, des Miteinanderseins, der Kooperation, und das ist das, was mich eigentlich so fasziniert hat und wo ich die Leidenschaft gefunden habe.
Herzlichen Dank an meine beiden Gesprächspartnerinnen. Danke vielmals, Sabine Wiedenhofer und Michaela Kotaskova. Und sagen Sie nicht, dass Sie heute nicht wieder etwas gelernt hätten. Wenn Sie Leute kennenlernen wollen, gehen Sie bitte in ein Boxstudio. Man kommt sich dort scheinbar sehr schnell, sehr nahe. Ich übergebe jetzt am besten wieder die Bühne für unsere großartige musikalische Darbietung Alma Deutscher. Bitte schön.
Das Stück, das ich jetzt spielen werde, habe ich mit 11 komponiert, und ich habe an einen Jagd gedacht und an die Reiter, die sich gegenseitig verfolgen. Das heißt The Chase.
Thank you.
dass das ist, unterschiedliche Weltanschauungen sind ein Element der Demokratie. Und ich glaube, dass wir auch unseren Vorfahren, die wie Rosa Jochmann, die für Demokratie, Freiheit und Frieden gekämpft und gelebt haben, und viele haben das mit ihrem Leben bezahlt, aber das in der gesamten Zweiten Republik dann viele unserer Vorväter und Vormütter für diese Demokratie, für soziale Gerechtigkeit, für den Fortschritt gekämpft haben, dass auf deren Schultern wir heute stehen und dass es wichtig ist, dass wir eine historisch gewachsene, breite politische Bewegung sind, die nicht das Fehler in der Vergangenheit passiert auch wären oder dass man im Nachhinein betrachtet, das eine oder andere anders machen würde. Aber wir können auf das aufbauen, was vor uns Generationen an Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten geschaffen haben.
Trotzdem ist Rassismus, Antisemitismus, Xenophobie, Misogynie am Steigen. Warum?
Karl Nehammer hat versucht, mit dieser Rede, die er gerade gehalten hat, sozusagen zu sagen, ich bin der Leader auf der rechten Seite und ich biete euch eh alles, was die FPÖ will oder das meiste, aber nehmt nicht diesen grauslichen Kickel. Also er versucht ein bisschen sowas Ähnliches wie Kurz, nämlich die ÖVP als die führende Kraft im rechten Lager zu positionieren.
Wir sind ein Wirtschaftsmotor, auch in Österreich, mit 94 Milliarden Bruttoregionalprodukt, die stärkste Kraft in Österreich, und das sollten wir kombinieren mit einem guten Miteinander, um zu zeigen, auch international zu zeigen, dass wir diesen Vorbildcharakter, den wir in vielen Bereichen haben, auch in die Zukunft führen wollen und auch neu definieren wollen.
Im Rückblick darf man mit Berechtigung und auch mit Stolz und Freude sagen, dass dieses Land, unser Heimatland, sich nach dem Zweiten Weltkrieg außerordentlich gut geschlagen und sehr gut entwickelt hat.
Mein Name ist Günter Siedler, ich bin Abgeordneter zum Europäischen Parlament und ich bin zu Gast bei den Zeitgesprächen von Gerhard Schmidt. Und diese finden in Niederösterreich statt, und als Niederösterreicher ist es mir eine besondere Freude, hier zu sein.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, Gast der nächsten Ausgabe der Zeitgespräche wieder hier aus der Wiener Urania ist die Frau, die gerade ganz, ganz extrem in einem Wahlkampf von Betrieb zu Betrieb unterwegs ist. Begrüßen Sie mit mir die Präsidentin der Wiener und der Österreichischen Arbeiterkammer, Renate Anderl. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
I think that Gorbachev ended this kind of system that wasn't working, but people pretended that it worked.
Mm-hmm. Absolut, weil da geht es dann ums eigene Leben und yeah, und um die eigene Ding. Und natürlich, es gibt neue Berufsfelder, neue Felder, die besonders im technischen Bereich sind, die man attraktivieren muss, auch für Mädels attraktivieren muss, für Frauen. Also wir brauchen auch mehr Frauen in der Technik. Also das gibt viele Chancen, und Ängste nehmen ist eine der Grundlagen in den Wandelzeiten.
Wir haben einige Industriegebiete, und da sprechen wir auch so von modernen Industriezweigen, die eigentlich nicht so bekannt sind. Wir haben,
man muss sich vorstellen, wir testen in Wien mehr als die gesamte Bundesrepublik Deutschland zusammengenommen.
Die Halbwertszeit des Wissens wird ja immer kürzer, ja, auf wenige Jahre. Die immense Herausforderung an das Individuum, aber auch an die Gesellschaft und die politische Steuerung enorm sind.
Ja, ja. Und irgendwie auch du musst ja auch sozusagen
diese Vorwurf mit der Parallelgesellschaft. Was ist überhaupt eine Gesellschaft?
Ja, ja.
Es ist eh klar, dass viele Leute es gibt auch Sportler, die nie in ein Opernhaus waren.
Es gibt Leute, die
zu Oper gehen, aber nie in einem Fußballmatch waren. Also ich glaube, das ist sehr wichtig.
Das ist mein Lebensgrundsatz, dass wir beides tun.
Jetzt weiß der liebe Gerhard, warum wir bis zum Schluss gesagt haben, nein, die Videos sind noch nicht fertig, die sind noch nicht fertig. Und damit werde ich auch ein bisschen zum Lachen bringen. Ich darf jetzt für eine nächste Gesprächsrunde den von mir schon mit großer Freude begrüßten Jean Asselborn zu mir auf die Bühne bitten und ihn sozusagen Ergänzung, das ist zunächst einmal dein Applaus, lieber Jean.
Speziell seit letzten Sonntag, glaube ich, hast du hier eine Fangemeinde der besonderen Natur und ich freue mich wirklich sehr, die Journalistin, Autorin in Österreich, wirklich sehr bekannt als Dokumentatorin auch von Zeitgeschehen, Doktorin Margarete Kopeinig bei mir zu begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Margarete. Jean Asselborn, wenn wir darüber nachdenken, Demokratie sichern, Demokratie gestalten, und ich habe vorhin jedenfalls transatlantisch geblickt nach Amerika. Wir haben hier in Österreich natürlich noch immer infolge der Wahlen das Thema Demokratie, Verhandlung von Demokratie im Fokus, aber wir hatten ja auch Wahlen zur Europäischen Union in diesem Jahr. Was ist sozusagen aus deiner Sicht das Wichtigste, um Demokratie zu sichern, zu gestalten, ich möchte sogar sagen auszugestalten, auf europäischer oder eben auch internationaler Ebene?
Ja.
Bitte.
Also ich will nicht philosophieren, wie Heinz Fischer das sehr gut kennt. Ich will vielleicht nur zwei Sätze sagen. Das eine ist, wir haben ja jetzt gesehen in Vereinigten Staaten diese politische Kreatur, die Wahlen gewonnen hat. Und man muss sich natürlich überlegen, wenn man das gesehen hat und verfolgt hat, denkt man, ob man will oder nicht, ein wenig an Machiavelli. Der hat vor 500 Jahren gelebt. Und er hat ja gesagt, der Zweck heiligt die Mittel, egal, auch wenn moralisch und rechtlich nicht alles, sagen wir mal, übereinstimmt, aber um das Ziel zu erreichen, kann man das dann machen. Das ist Machiavelli, 500 Jahre, ungefähr so 250 Jahre vor uns hat ein anderer gelebt, der hieß Immanuel Kant. Und der hat ja gesagt, dass die Aufklärung eigentlich das Einzige ist, wo der Mensch sich kann, sagen wir mal, aus seiner Unmündigkeit befreien und effektiv, sagen wir mal, einen anderen Blick auf die Welt und auf sein Leben haben. Und ich hoffe, wenn Sie mich so fragen über Demokratie, dass in Europa Kant immer noch stärker ist als Machiavelli. Und wenn das der Fall ist, ich glaube, dann haben wir auch noch Hoffnung, dass unsere Demokratie in Europa nicht zertrümmert wird.
Herzlichen Dank, Jean Asselborn. Ich möchte später noch einmal zurückkommen, möchte aber gerne ganz kurz Margarete Kopeinig nur einbeziehen und auch sozusagen den Elephant in the Room ansprechen, wenn wir über Demokratie ausbauen und sichern sprechen, nämlich die Medien. Auch da haben wir gesehen, dass in den letzten großen Wahlkämpfen, in Europa vielleicht noch mit ein bisschen bescheidenerem Ausmaß, aber jedenfalls in den USA, jedenfalls auch in Indien, nicht mehr ganz sicher ist, welche Steuerung eigentlich hier aus medialer Seite noch kommt und ob das überhaupt noch Medien im klassischen Sinne sind, sondern eigentlich Propagandanetzwerke. Wie würden Sie als langjährige, als erfahrene oder du als langjährige, erfahrene Journalistin diese Frage beantworten, welche Rolle die Medien spielen, um Demokratie zu sichern und zu erhalten?
Ja, vielen Dank. Ich fürchte, dass sie eine immer geringere Rolle spielen. Vor allem also jetzt, wenn man auf Amerika blickt, ja, dann habe ich schon meine großen Zweifel, ob Medien diese mächtige Situation, die sie einst hatten, auch Demokratie zu befördern, Sachlichkeit zu lancieren und Information zu bieten, ob das noch gewährleistet ist. Also ich bin sehr beeindruckt zum Beispiel von der britischen Tageszeitung Guardian, die eben aus Protest also zu dieser Bedeutung, die jetzt der künftige amerikanische Präsident also Donald Trump, Elon Musk, dem Besitzer von X, also früher Twitter, zugedacht hat. Und aus Protest sind sie jetzt ausgestiegen und machen nicht mehr auf X mit. Ich fühle mich wirklich einem klassischen Journalismus so also verpflichtet und verbunden, der darauf basiert, die Fakten richtig darzustellen, Information zu geben, sehr klar auch zwischen Nachricht und Kommentar und Analyse zu trennen und faktenbezogen zu arbeiten. Das geht meiner Meinung nach immer mehr verloren, weil es auch eine starke Verbindung, und das sieht man jetzt nicht nur in Amerika, auch bei uns, zwischen doch dem Politikbereich und zum Teil den Medien gibt. Und ich finde, dass man da auch sachlicher trennen sollte, was eine extensive Inseratenpolitik angeht und damit, um sich damit Einfluss auf Medien und auf Inhalte zu verschaffen. Trotzdem glaube ich, dass bestimmte klassische Medien, wie zum Beispiel Tageszeitungen, Magazine, erhalten bleiben. Sie werden nicht wegrationalisiert durch Social Media, durch diverse Auftritte, durch kleine Podcasts, durch Filme, durch Videos etc. Ich denke, dass Qualität überleben wird.
Das ist ein schönes Wort. Qualität wird überleben. Schau, Asselborn, wenn ich noch abschließend den Gedanken, den Margarete Kopeinik jetzt sozusagen in Worte gefasst hat, übertragen darf, dass Medienmacher sozusagen jetzt Geschäftsmänner sind, das wäre ja schon schlimm genug. Was wir an den USA jetzt auch sehen, ist, dass Geschäftsmänner auch Politiker und Politikerinnen werden. Wie kann man dieser Tendenz etwas mit Kant gegenüberstellen?
Also dass Zeitungsmacher auch Geschäftsmenschen sind, hat man ja gesehen. Bezos, als er sah, dass die Chance groß wäre, dass Trump gewinnen würde, hat er das gemacht, was er gemacht hat. Idem auch für die Los Angeles Times. Ich glaube, dass es schon etwas befremdend ist, was man ja gehört hat. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber was man gehört hat, dass wenn der ukrainische Präsident anruft bei Donald Trump, dass er auf einmal diesen Menschen, der Musk heißt, am Telefon hat. Diese Vermischung, die da gemacht wird, ist etwas, wo man sich daran gewöhnen muss. Ich würde aber sagen, für die Presse ist ja da, die Medien sind da, um aufzudecken und auch die Wahrheit zu versuchen darzustellen. Politiker müssen auch für die Wahrheit kämpfen. Und nicht einfach, wenn sie sehen, dass die Mehrheit in eine Richtung geht, einfach mitmachen. Kämpfen heißt auch den Dialog aufnehmen, demokratisch selbstverständlich, aber den Dialog aufnehmen. Und wenn es sein muss, dass dann auch in diesem Dialog nicht nur Domino gespielt wird, sondern dass klare Kante gewiesen wird. Und das, glaube ich, ist auch etwas, was die Presse nie darf oder die Medien nie dürfen verlieren. Und sie machen es nicht, die allermeisten, dass sie unabhängig sind von denen, die ein Land regieren, dass sie auch verteidigen, dass die Justiz unabhängig sein muss. Das sind ganz schlimme Entwicklungen, die wir in Europa sehen, die in die falsche Richtung gehen. Und es ist auch nicht gut, dass zum Beispiel dieser Musk, das ist ja der von X und von Tesla, dass der sagt in Bezug zu Italien, dass die Richter, ist das Gericht, was sich eigentlich anmaßt zu sagen, dass die italienische Regierung eigentlich kein Recht hätte, die Menschen nach Albanien zu verfrachten, die gerettet werden, dass der sich anmaßt zu sagen, dass diese Richter alle müssen entlassen werden. Glücklicherweise haben wir noch einen Präsidenten in Italien, der sich ganz klar dagegen gewehrt hat. Das sind Entwicklungen, glaube ich, wo das Zusammenspiel zwischen Politik und Medien, es gäbe keine Rolle der Medien ohne die Politik und die Politik würde auch nicht existieren ohne Medien. Und das muss zusammen immer weitergehen.
Margarete möchte noch gerne etwas sagen. Einen Takt.
Nein, nur ganz kurz. Ich glaube, es in diesem Kontext mit den amerikanischen Wahlen, also ist es ganz wichtig, darauf zu achten. Und Sie haben Gott sei Dank dieses positive Beispiel, Herr Hasselborn, also des italienischen Präsidenten, also gebracht, der sich entschieden dagegen gewehrt hat, dass jemand, der nicht gewählt wurde und so weiter, Einfluss auf Italien ausüben möchte. Wir müssen irrsinnig aufpassen, dass Europa und die europäische Demokratie, die ich ja gefährdet sehe, ja, dass sie wirklich stark genug ist, um sich gegenüber amerikanischen Einflüssen zu wehren.
Herzlichen Dank, Margarete Kopeinig. Danke vielmals, Jean Hasselborn. Es tut mir selbst in der Seele weh, dieses Gespräch, das noch gut eine Stunde hätte weitergehen können, so im Destillat zu belassen. Danke für diese wichtigen Impulse und auch für die Energie, die dahinter spürbar ist. Und danke auch für den Appell an die Politik, Kante zu zeigen und auch klare Positionierungen einzunehmen. Ich glaube, mein nächster und letzter Gesprächspartner ist nicht nur unverdächtig, diesen Hasselbornschen Rat nicht zu befolgen, sondern zeigt es seit vielen, vielen Jahren in allen seinen unterschiedlichen politischen Ämtern, die er innehatte, dass ihm das Gemeinsame und das Demokratiewahrende und gleichzeitig Nährende ein Anliegen ist. Ich darf Sie nochmal um einen ganz kräftigen Applaus für unseren Bürgermeister Dr. Michael Ludwig ersuchen. Lieber Michael, ich bin nicht nur sicher, dass du zu allen 99 bisherigen Gesprächspartnern des Gerhard Schmidt A. etwas sagen könntest, B. Wahrscheinlich sogar die meisten der Sendungen gesehen hast. Du bist ein sehr, sehr gewissenhafter Verfolger des Zeitgeschehens und daher auch der Zeitgespräche. Aber wenn wir das Motto, das uns Gerhard Schmidt für den heutigen Abend mitgegeben hat, noch einmal auch für dich verorten, in Wien, einer Stadt, die wächst, einer Stadt, die blüht und gedeiht, die aber natürlich auch demokratiepolitisch immer wieder vor Herausforderungen steht und ganz zweifellos nächstes Jahr auch mit einer eigenen Wahl wieder die Bürgerinnen und Bürger dazu aufruft, zu sagen, wie es weitergehen soll. Was ist aus deinem Blickwinkel als Wiener Stadtoberhaupt, natürlich auch als Landeshauptmann eines Bundeslandes, das Wichtigste, um Demokratie in so bewegten Zeiten zu sichern, aber eben auch zukunftsfähig zu gestalten?
Ja, mein politisches Motto lautet ja, durchs Reden kommen Leute zusammen. Und deshalb bin ich dir, Herr Professor Dr. Gerhard Schmidt, sehr dankbar, dass du diese Reihe initiiert hast, durchgeführt hast. Mittlerweile reißen sich ja alle Prominenten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik, Kunst und Kultur darum, auch Teil dieser Zeitgespräche zu sein. Und es ist in der Tat ein kollektives Gedächtnis geworden. Denn auch die Publikation, die Möglichkeit, diese Gespräche nachzuvollziehen, ist auch für jene, die nicht dabei sein konnten, eine großartige Möglichkeit, einen Querschnitt durch unsere Gesellschaft zu finden. Von daher ist es ein wesentlicher Beitrag auch zur Aufklärung, zum lebensbegleitenden Lernen. Es ist ja kein Zufall, dass du nach wie vor Lehrer bist an der Pädagogischen Hochschule, ehrenamtlich auch Vorsitzender der Volkshochschule in Hietzing und auch als Landtagsabgeordneter den Gemeinderatsausschuss für Wissenschaft, Kunst und Kultur anführst. Und von daher danke ich dir wirklich sehr, so wie, glaube ich, wir alle, dass du diese Reihe auch fortsetzt. Lieber Gerhard, ein herzliches Dankeschön. Aber zu deiner Frage: Wien ist derzeit Demokratiehauptstadt Europas. Das ist ein Titel, der verliehen wird an eine Stadt ein Jahr lang, auch als Zeichen dafür, dass man demokratiepolitische Initiativen würdigt, aber auch versucht, neue Projekte auf den Weg zu bringen. Wir werden am 19. November das Programm für dieses Demokratiejahr präsentieren. Und wir haben auch in der Vergangenheit schon versucht, ergänzend zu den Wahlgängern Initiativen zu setzen, von Kinder- und Jugendparlamenten im Wiener Gemeinderat, in den Bezirken. Wir haben eine wirklich sehr liebenswürdige Aktion rein ins Rathaus, wo Kinder beispielsweise Besitz ergreifen vom Rathaus, wo sie Gelegenheit haben, wochenlang eine Fahrschule zu machen, ein Restaurant zu führen, ein Arbeitsamt zu führen, beispielsweise eine Bank zu leiten, jeden Tag einen neuen Gemeinderat und Stadtregierung zu wählen, auch eine Bürgermeisterin und Bürgermeister. Beim letzten Mal habe ich Gelegenheit gehabt, mit einem der Bürgermeister durch die Stadt der Kinder zu gehen. Habe ich gesagt, möchtest du noch mal kandidieren? Und er hat gesagt, nein. Habe ich gesagt, und wieso nicht? Sagt er, dauernd will wer was. Habe ich gesagt, komisch, komm mir bekannt vor. Und was war... Und was war dein wichtigstes Thema, hat er gesagt, die Teuerung. Also die nehmen das wirklich sehr ernst, da gibt's auch ein Geld, ein Kindergeld. Und habe ich gefragt, um was reißen sich die meisten Kinder, welche Funktion hätten sie gerne? Ich habe mir gedacht, die Fahrschule, weil da fahren so mit so kleine Autos herum oder das Restaurant. Nein, am liebsten waren sie in der Bank, weil da haben sie das Geld ausgegeben. Also so lernen die auch von klein auf Demokratie. Und wir haben jetzt diesen Titel von Barcelona übernommen und wollen zeigen, dass wir neue zusätzliche Initiativen auf den Weg bringen. Und ja, bitte, Heinz, wir sehen uns aber morgen schon wieder zum Frühstück. Also von daher bin ich überzeugt, es wird auch neue Initiativen wegbringen. Und warum ist es so wichtig? Die Bertelsmann Stiftung hat jetzt eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass weltweit in 63 Ländern demokratische Systeme herrschen, aber in 74 Ländern mit 4 Milliarden Menschen, also um 1 Milliarde mehr als in den demokratischen Ländern, autoritäre Regime. Und es ist in den vorhergehenden Ausführungen schon deutlich geworden, wir leben in einer Zeitenwende, wie der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz das vor 2 Jahren richtigerweise gesagt hat. Demokratien sind unter Druck. Und ich bin der Meinung, dass die Demokratie nicht scheitern wird an den Gegnern, sondern dass sie zu wenig Unterstützerinnen und Unterstützer hat. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir leben ein bisschen in einer Zuschauerdemokratie. Menschen leben gerne in einer Demokratie, aber wollen nicht mehr viel dazu beitragen. Und es liegt auch an uns, auch zu motivieren. Und darum ist auch diese Zeitgespräche ein wichtiger Impuls, Menschen zu motivieren, auch über Parteigrenzen hinweg, über Religionsgrenzen hinweg, Gespräche zu führen, zusammenzukommen. Und was die Kollegin Kopeinig richtigerweise gesagt hat zu dem Thema Medien, gilt auch für die Politik. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich immer stärker segmentiert. Früher haben 3 Millionen Menschen Zeit im Bild gesehen, haben darüber diskutiert. Mittlerweile gibt es so viele unterschiedliche Nachrichtenkanäle, auch im Social-Media-Bereich, dass die Menschen überzeugt sind, dass sie Wahrheiten vertreten, die sehr oft Verschwörungstheorien sind. Und das unterscheidet sie aber auch von Religionsgemeinschaften, die gerade in Wien sehr gut zusammenarbeiten, möchte ich erwähnen. Und das ist sicher mit ein Grund, dass wir auch jetzt im Zuge des Nahostkonflikts eine bessere Situation in Wien haben als in anderen Städten. Und da bin ich sehr dankbar, auch den anwesenden Vertretern, dass es uns gelingt, ein anderes Klima herbeizuführen. Aber der Unterschied zwischen jenen, die sagen, ich glaube, und jenen, die sagen, ich weiß, weil sie Verschwörungstheorien anhängen, das wird zunehmend ein Problem für die demokratiepolitische Erziehung und dass wir auch die Möglichkeit nutzen, auch wieder Kanäle zu finden, wo es einen gemeinsamen Diskurs gibt, wo man drüber reden kann, vielleicht auch streiten kann, aber wo man eine gemeinsame Wissensbasis hat, auf der man aufbauen kann. Und das wird auch vielleicht unsere Aufgabe sein, in Politik, aber auch in Medien, solche Plattformen zu finden. Wenn man so will, ein Lagerfeuer, um das sich die ganze Gemeinschaft versammelt, bildlich, um dann auch darüber zu diskutieren, was wirklich Wahrheit ist. Denn was Wahrheit ist, weil das angesprochen worden ist, ist ja auch eine Frage der Diskussion. Wie wir das jetzt auch erlebt haben im Zuge von Corona, im Zuge von Verschwörungstheorien, wo ich oft das Erlebnis habe, dass die Menschen überzeugt sind, bis ins Innerste, dass sie die Wahrheit vertreten und dass das, wie wir wissen, nicht ist. Und von daher ist es so bedeutsam, lieber Gerhard, dass du im Sinne der Aufklärung des Humanismus, auch im Sinne von Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität, diese Prinzipien parteiübergreifend, auch über Religionsgrenzen hinausgehend, vertrittst. Und von daher wünsche ich dir auch für die nächsten 100 alles Gute.
Herzlichen Dank. Aber lieber Bürgermeister, du kannst nicht zitieren deinen Amtskollegen aus dem Kinderrathaus, den du gefragt hast, ob er noch einmal kandidieren will.
Ich kandidiere schon einmal.
Na, das wollte ich hören. Das wollte ich hören. Mein Herz kämpft sich mühsam den Weg wieder an seinen Platz zurück. Es war kurz runtergefallen, aber danke für diese wichtige Klarstellung und danke auch für diese wichtige Einordnung des gegenwärtigen gesellschaftspolitischen Zustandes und auch die Brücke zu den Zeitgesprächen. Ich darf jetzt noch einmal an Komponistin und Musikerin Alma Deutscher ans Klavier übergeben und dann noch einmal dich, lieber Gerhard, auf die Bühne bitten. Alma Deutscher, das ist Ihr Applaus.
Wie wir gerade gehört haben, sind die Zeitgespräche aus Corona entstanden. Und deswegen ist dieses Stück passend, weil es auch wegen Corona entstanden ist. Und zwar wegen dem Ende des Lockdowns. Das war gerade die Zeit, wo man sich wieder treffen durfte und sich wieder mit Freunden treffen durfte. Und eine Freundin hat eine Gartenparty in Grinzing organisiert. Und es wurde viel getanzt. Und zu diesem Anlass habe ich die Grinzinger Polka komponiert.
Ein Riesenapplaus für Alma Deutscher. Herzlichen Dank für diesen unfassbaren Kulturgenuss, mit dem Sie den heutigen Abend bereichert haben und auf eine Ebene, auf eine ganz besondere Ebene noch einmal zusätzlich gehoben haben. Ich möchte noch einmal unseren Gastgeber zu mir auf die Bühne bitten, lieber Gerhard. So ein Abend wie der heutige, aber auch die ganze Reihe der bislang stattgefunden, ich gebe dir mein Mikrofon nachher, Zeitgespräche, das wird ja überhaupt erst möglich mit Partnerinnen, Partnern, Unterstützerinnen, Unterstützern. Ich nehme an, da gibt es ein paar Dankesworte.
Ja, Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wollte mich an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei meinem Team bedanken, dem Richard Danzer, dem Bernd Herger, dem Nico, dem Hans Hofer, der jetzt neu dazugestoßen ist, ein Vollprofi auch aus diesem Bereich. Ich danke dem gesamten Team, sozusagen auch mit dem Wolfgang Marketan, der da unterstützt. Ganz besonderer Dank auch natürlich dem Professor Christoph Hirschmann, der schon sowas ein bisschen wie eine Agentur für mich ist, ja, weil bei ihm rufen dann oft schon die Leute an und sagen, können wir dort irgendwie auftreten oder so. Heute um 0.20 Uhr, ja, hat mich ein ganz bedeutender Theater- und Musikmanager dieser Stadt angerufen. Ich sage jetzt nicht, was er im Moment macht und vorbereitet. Man kennt, glaube ich, alle, die hier sitzen, oder die meisten werden ihn kennen. Sagt, machen wir ein Zeitgespräch im Dezember. Sag ich, nein, das geht nicht, weil das Geld ist aus, aber wir starten im Jänner. Ja, also werden wir das im Jänner machen. Aber zu dem Thema, das der gerade behandelt, passt das eh ganz gut, wenn wir im Jänner. Also Geld, mein besonderer Dank, und das ist auch ganz, ganz wichtig, möchte unseren Partnerinnen, Partnern danken, die das ermöglichen. Das ist die Bundesgeschäftsstelle der SPÖ, das ist das Dr. Karl-Renner-Institut, heute mit der Direktorin Maria Malschnick heute bei uns vertreten. Das ist der Wiener SPÖ-Club und das ist die Wiener Bildungsakademie, und die vier tragen das und ermöglichen, dass wir auch mit ganz überschaubaren Mitteln das zustande bringen. So, ich möchte mich bei der Urania sehr herzlich bedanken. Frau Direktor Professor Zametzer ist auch hier ganz herzlich. Die meisten Sendungen werden hier gedreht, aber Sie haben auch gesehen, dass wir an einigen anderen Orten auch tätig waren. Beim Kurt Scholz möchte ich mich nochmal bedanken, dass er mich einmal interviewt hat, mittendrin. Er ist ein strenger, furchterregender Chef von mir gewesen hat mir... Naja, lieber Kurt, die erinnern, einmal war die Krawatte um 3 Zentimeter zu lang bei einer Staatsschutzveranstaltung. Seitdem binde ich sie richtig und ja. Der Präsident hat immer ein wachsames Auge gehabt. So, und jetzt, ich könnte jetzt zu jedem Zeitgespräch ja noch alle möglichen Geschichten sagen, weil den Peter Holitschek, ich habe gar nicht gewusst, wie der langjährige Chefbestatter von Wien, ich habe gar nicht gewusst, wie lustig das Geschäft ist. Ja, aber wir haben dann auch nicht alles zeigen können, was du mitgebracht hast, weil ja auch Kinder zuschauen. Also nicht jeder Text an der Kranzschleife ist jugendfrei. Und wir haben auch viel Spaß sozusagen, wir haben auch viel Spaß dabei gehabt. Wir haben den Professor Jodin da gehabt, der einer der Berater von Jimmy Carter noch war, 39. Präsidenten der USA, und eine ganze Reihe von wirklich spannenden Gästen, wo ich wahrscheinlich zu jedem irgendwas, Paulus Manka haben sie ja erlebt, ja, das ist immer eine Herausforderung fürs gesamte Team, aber das Team hat diese Herausforderung bestanden. So, und jetzt zum Schluss käme der Punkt, wo ich jetzt Blumen überreichen müsste. Ja? Nein, wir machen was anderes. Ja? Ich möchte alle, die an der heutigen Veranstaltung mitgewirkt haben, in ein Lokal im 3. Bezirk, unweit von hier, einladen zu einem gemütlichen Abendessen. Und das steht an dieser Stelle. Alles Gute, schönen Abend, vielen herzlichen Dank.
Herzlichen Dank, Gerhard Schmidt. Das ist dein Applaus. Ich darf das letzte Wort noch haben und Sie hier noch vor Ort einladen auf Getränke, Wein, ein bisschen Brot und vor allem Sie auch animieren. Es gibt eine Videostation, wo wir uns freuen über Video, Grußworte und Botschaften an das Team der Zeitgespräche. Frau Direktorin hat schon mitgeschrieben, lieber Dr. Kurt Scholz, ich glaube, es wird jetzt künftig hier ein Krawattenbindkurs auch noch angeboten und die Blicke gehen schon heftig in deine Richtung. Ein herzliches Dank an all jene, die diese Sendung mit Gerhard Schmidt zu dem gemacht haben, was sie sind. Danke an alle, die gekommen sind. Genießen Sie noch den Abend. Bleiben Sie gesund und Gerhard Schmidt verbunden. Und ich wollte gerade sagen, ein Riesenapplaus bitte noch einmal für Alma Deutscher. Genießen Sie den Abend und auf Wiedersehen.